Darum geht es, unserem Gott die Ehre zu geben. Und Jesus Christus erinnerte nach seiner Auferstehung die Jünger daran, diesen Dienst zu tun in dieser Welt. Wir sind ja in der Passions- und Osterzeit daran erinnert worden, dass Gott uns geliebt hat und uns befreit hat von aller Schuld, von allen Belastungen, damit wir ihm leben und ihm dienen. Allerdings, nicht alle haben das mitbekommen, so wie auch Thomas, einer der Jünger. Darum ist Jesus nochmals den Jüngern erschienen, um Thomas zu sagen, glaube du auch. Auch wenn du nicht siehst, so glaube doch, denn Gottes Wort ist Wahrheit, ewig bleibt's bestehen. Ich lese uns den Text zum heutigen Sonntag aus Johannes 20, Vers 19 bis 29. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Thomas aber, der Zwilling genannt wird, einer der zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägel male sehe, und meinen Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich's nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht, Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm, weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Ich denke, auch wir in unserer Zeit hätten es vielleicht nötig, dass Jesus unter uns erscheint. Weil auch unser Glaube oftmals in unserem Herzen so rückläufig geworden ist, dass wir gar nicht mehr danach handeln. Sondern uns unseren eigenen Gedanken überlassen haben, ihnen nachfolgen, tun, was wir verstehen, was wir meinen zu können und hoffen natürlich, dass irgendwann zur Zeit Gottes, wenn er sich offenbart, wir Gemeinschaft mit ihm haben. Nicht nur, dass wir hören, von übergroßen Kirchenaustritten, die nach wie vor stattfanden, auch im letzten Jahr, sondern auch unter den Gläubigen selbst tritt eine Passivität ein, eine Resignation, nicht mehr im Auftrag Jesu stehen zu können oder vielleicht zu wollen. Und die Auferstehung von den Toten zu bezeugen. Das wichtigste Kriterium Für uns Gläubige ist die Auferstehung Jesu von den Toten. Wäre er nicht auferstanden, hätten wir kein Evangelium, hätten wir keine frohe Botschaft. Das ist die beste frohe Botschaft, die uns erreichen konnte. Der Tod ist überwunden und somit alles, was zum Tod gehört, die Bezahlung für unsere Sünde. Der Tod ist vergangen. Es ist das Leben ans Licht gekommen. Das sollten die Jünger am Ostertag und sogar eine Woche danach nochmal durch die Begegnung mit ihrem Heiland neu verstehen. Hört auf zu klagen, hört auf zu zagen, versteckt euch nicht, schließt euch nicht ein. Denn sie hatten sich ja eingeschlossen aus Furcht. Nicht, weil sie ungestört bleiben wollten, das machen wir ja auch manchmal, dass wir uns einschließen, damit wir nicht gestört werden, auch in unserer stillen Zeit. Aber sie hatten Furcht, da könnten ja Leute kommen, die auch sie an den Pranger stellen und umbrächten. Jesus Christus, er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Er ist in diese Welt gekommen, um einerseits das Trennende zwischen dem himmlischen Vater und uns, nämlich die Sünde, hinwegzunehmen, aber auf der anderen Seite uns das Verbindende zu schenken mit dem himmlischen Vater, nämlich den Frieden. Dreimal sagt der Herr hier, Friede sei mit euch, Friede. Das ist das Wort, was Raum gewinnen will, Frieden. Und wir merken ja, auch in unserer Welt, manchmal im eigenen Leben, dass es mit dem Frieden gar nicht so weit her ist. Unser Zustand ist oft sehr unruhig. Er ist vielleicht sogar sehr gereizt, gar nicht in der Lage, im Frieden zu leben und im Frieden zu reden. Jesus Christus ist aber gekommen, um dieses neue Leben, was Frieden bedeutet, ans Licht zu bringen und zu schenken. Darum grüßte er die Jünger und gab zugleich die Botschaft weiter, Friede sei mit euch. Es ist eine Botschaft, eine Lebensbotschaft, die uns erreichen soll. Schauen wir doch in unseren Alltag mal zurück. Haben wir da täglich diese Friedensbotschaft praktisch erfahren? Manchmal sind es ja Kleinigkeiten, wo wir gereizt aneinander kommen und von Friede gar nichts zu spüren ist. So alltägliche Sachen, die vergänglich sind. Sie locken uns Menschen aus der Reserve und nehmen uns die Erinnerung an die Auferstehung Jesu und die Botschaft des Friedens. Dieser Friede mit Gott soll allen Menschen zuteil werden, die diesen Frieden wünschen. Ob es Juden sind oder Heiden, ob es die Menschen zu Jerusalem waren oder die in den Nationen noch in der Dunkelheit lebten. Friede für alle. So wie mich der Vater gesandt hat, sagte Jesus, sende ich auch euch. Verkündet diesen Frieden. Allerdings steht selber in dem Frieden und dann verkündigt ihn. Wer keinen Frieden hat, kann keinen Frieden verkündigen. Jesus Christus wurde bereits schon durch den Propheten Jesaja als der Friedefürst, der Fürst des Friedens bezeichnet und angekündigt. Er, der aus dem Himmelreich kam, so wie es im Philipperbrief steht, er nahm Knechtsgestalt an, er legte die äußere Herrlichkeit als Sohn Gottes ab und nahm unser Wesen an, um den Frieden aus dem Himmel auf die Erde zu bringen, in unser Herz hinein. Darum schrieb der Apostel Paulus auch an die Gläubigen zu Ephesus und sagte: Er ist unser Friede, denn er hat aus beiden eins gemacht. Er hat den Zaun des Gesetzes abgebrochen, der dazwischen war. Er hat die Feindschaft weggenommen durch das Opfer seines Leibes und versöhnte beide mit Gott in einem Leib durch das Kreuz, indem er die Feindschaft tötete durch sich selbst. Und er ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt euch, die ihr fern wart, und Frieden denen, die nahe waren. Frieden für alle. Mit diesem Gruß, der ja in Hebräisch Shalom heißt, bis in die heutige Zeit wird dieser Gruß hineingetragen, verband der Herr gleich den Auftrag für seine Jünger. Ich sende euch. Wenn wir Karfreitag und Ostern für uns ganz persönlich verstanden und aufgenommen haben, sind wir Gesandte in diese Welt. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich auch euch. Alle, die an den auferstandenen Herrn glauben, an das neue Leben aus der Auferstehung es erfahren haben, sind Botschafter geworden des neuen Lebens. Oswald Chambers hat das mal so beschrieben: Hast du Jesus gesehen? Er sagte, man sollte immer den Unterschied beachten zwischen dem, was man als das Wesen Jesu erkennt, und dem, was er für uns getan hat. Wenn du nur siehst, was er für dich getan hat, dann ist dein Gott zu klein. Aber wenn du eine Schau von ihm hast und du hast ihn gesehen, wie er wirklich ist, du hast ihn erlebt, dann zählt es nicht mehr viel, was dir im Leben begegnet. Dann kannst du dich an den halten, den du nicht siehst, als sähest du ihn. Wir haben ja gelesen, Thomas hatte die Probleme. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich kann mich nicht an ihn halten, als sähe ich ihn. Obwohl er die gute Kunde hörte durch die Mitjünger, die sagten, wir haben ihn gesehen. Aber das Zeugnis griff nicht Raum in seinem Herzen. Jesus muss sich jedem, der ihn sehen soll, persönlich zeigen. Niemand kann Jesus mit deinen Augen sehen. Jeder braucht seine eigene Begegnung mit ihm. Hast du Jesus gesehen? Dann wünschst du dir, dass andere ihn auch sehen. Wenn du wirklich das Auferstehungsleben erfahren hast und erfasst hast, so soll uns gesagt werden, kannst du nicht anders, als dies mitzuteilen. Du hast den Wunsch, dass alle zu dem Frieden kommen. Drei kurze Punkte möchte ich anführen. Der erste: Sündenvergebung und Frieden für alle. Als Jesus durch die geschlossene Tür kam, er hatte nicht angeklopft, man hat nicht aufgeschlossen, er ging hindurch mit seinem Leib, mit dem Leib, mit dem er essen konnte, ging er hindurch. Weil er Gott ist, weil er heilig ist, weil er rein ist. Er kannte keine Begrenzung. Dass er durch diese geschlossene Tür trat, sollte doch anzeigen, dass es einerseits überhaupt keine Hindernisse mehr gibt zum verbindlichen Leben mit Gott. Es gibt kein Hindernis mehr. Wenn es Hindernisse gibt, dann stellen wir sie selber auf. Der Mensch schafft sich neue Hindernisse, aber von Gottes Seite aus gibt es kein Hindernis mehr, um mit ihm zu leben. Und zum anderen sollte deutlich werden, die Furcht hat ein Ende, die vorher so ein großes Hindernis war, mit dem Ewigen zusammen zu sein und zu leben. Der Hebräerbrief sagt, was das ist. Es ist die Furcht vor dem Tod. Johannes schreibt, Furcht ist nicht in der Liebe. Die völlige Liebe treibt die Furcht aus. Hast du noch Furcht vor dem Tod? Dann bist du nicht völlig in der Liebe. Jesus wollte sagen, die Furcht ist jetzt vorbei. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ja, die Jünger hatten noch Furcht. Deswegen haben sie sich eingeschlossen. Furcht vor den Juden, haben wir gelesen. Angst vor dem Nächsten. Aber der Herr wollte zeigen, du brauchst keine Angst mehr zu haben. Ich habe früher öfter dieses Wort aus dem Matthäus-Evangelium gelesen, wo der Herr Jesus eigentlich etwas ganz Schreckliches sagt und doch so Befreiendes. Er sagt, fürchtet euch nicht, wenn man euch den Leib nimmt. Danach kann man dir nichts mehr tun. Ja, aber das ist es doch gerade. Ich will doch mein Leib bewahren. Den brauche ich doch, wenn ich 150 werden will. Fürchte dich nicht. Lege diese Furcht ab, denn du hast ein neues Leben. Das kann dir keiner mehr nehmen. Deinen Leib, den legst du vielleicht eines Tages ab oder man nimmt ihn dir. Aber deine Seele und das Auferstehungsleben bleibt in Ewigkeit. Jesus ging durch die verschlossene Tür. Kein Hindernis mehr. Die Furcht hat ein Ende. Niemand muss sich auch mehr angeklagt fühlen, verstoßen oder ausgegrenzt, sondern Gott nimmt jeden an, so wie er ist. Er will dir, mir, uns allen Frieden schenken. Wir verstehen natürlich, wenn wir die Nachrichten hören, dass viele Menschen diesen Frieden nicht wollen. Sie haben eigene Friedensvorstellungen. Wenn ich den anderen umgebracht habe, dann habe ich Frieden. Dann ist er endlich weg. Das denken viele Menschen. Und wir hören es ja täglich. Gott, der Herr, sprach schon im Alten Bund von diesem Friedensangebot, zum Beispiel durch den Psalm 85. Es ist seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten. Dass in unserem Lande Ehre wohne, dass Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich küssen. Ja, so soll es sein. Oder im Psalm 147, der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen. Er schafft deinen Grenzen Frieden und sättigt dich mit dem besten Weizen. Gott schafft Frieden. Oder auch durch den Propheten Jesaja in Kapitel 60, wo es heißt, ich will zu deiner Obrigkeit den Frieden machen. Der Friede soll über allem stehen bei dir. Über dem, was du im Alltag erlebst, was du zu schaffen, zu tun hast, darüber soll immer der Friede Gottes sein. Zu deiner Obrigkeit will ich den Frieden machen. Zu deinen Vögten die Gerechtigkeit. Und in Johannes 16 sagte der Herr Jesus zu den Jüngern, warum er mit ihnen all das geredet hat. Ja, das war ja schön, man liest ja gerne Bücher, man hört ja gerne Geschichten. Ach, wie geht's weiter? Kannst du mir was über die Zukunft sagen? Höre ich gern. Aber das war nicht der Grund, warum Jesus mit seinen Jüngern über all dies redete. Sondern er sagt, das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Darum geht es. Und liebe Geschwister, wir sind auch neu aufgerufen, das in unserem Leben zu kontrollieren, zu erforschen, ob dies so sei. Dass Gott mit uns reden konnte, deswegen, damit wir Frieden haben. Das war der Grund, warum Jesus überhaupt mit den Jüngern geredet hat. In der Welt, so sagt er, habt ihr Angst. Das glaube ich. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ihr sollt Frieden haben. Habt ihr Frieden? Und der Apostel Paulus schrieb auch an die Gemeinde zu Korinth, Gott ist doch ein Gott des Friedens. Es soll uns einfach ganz neu motivieren und ermuntern, in diesem Frieden, den Jesus gegeben hat, zu stehen, zu leben und zu verkündigen. Dieser dreifache Friede, Friede mit Gott, der bedeutet keine Verurteilung mehr, keine Verdammnis mehr. So wie es Paulus schreibt in Römer 8, Vers 1, jetzt ist nichts Verdammliches mehr an denen, die in Christus Jesus sind. Frieden mit dem Menschen, das heißt doch keine Furcht mehr vor Schaden, der uns ereilen könnte zu haben. Wie heißt es schon in Psalm 56, Vers 12? Da wird das schon so auf den Punkt gebracht. Auf Gott hoffe ich und fürchte mich nicht. Was können mir Menschen tun? Klarer kann man das nicht ausdrücken. Auf Gott hoffe ich. Was können mir Menschen tun? Frieden mit den Mitmenschen. Frieden, indem ich den Feind lieben kann, wie es der Jesus Matthäus 5 sagt. Liebet sie, liebt sie, liebt sie. Wer kann denn den Feind lieben? Nur der, der selber Frieden hat. Der kann auch den Nächsten, den, der eigentlich gar nichts Liebenswürdiges so zeigt und an sich hat, lieben. Weil er ihm den Frieden gönnt und zusprechen will. Aber der dritte Friedenspunkt ist auch der, Friede mit sich selber zu haben. Das heißt, nicht mehr in der Selbstbe- und Verurteilung zu stehen. So wie es einst der Apostel Paulus auch von sich sagte, ich beurteile mich nicht mehr. Das macht der Herr. Ich nehme mich nicht mehr in die Zange und zermarter mich, sondern ich überlasse mich jetzt dem Herrn. Friede mit mir selbst. Denn ich kann mich nicht ändern, sondern der Herr wird mich ändern. Dieser dreifache Friede steht jedem zu. Darum sagte Jesus dreimal, Friede sei mit euch. Friede sei mit euch. Ein zweites, wir sind in den Händen des Herrn Jesus geborgen. In die Hände sind wir gezeichnet. Thomas, einer der 12, so haben wir gelesen, war ja bei der ersten Erscheinung Jesu nicht dabei. Und als man ihm diesen lebendigen Bericht gab, diesen freudigen Bericht, der Herr ist uns erschienen, glaubte er nicht. Er sagt, das muss ich erst sehen. Ja, ich will sogar meine Finger erst in seine Nägelmale legen und meine Hand in seine Seite, da wo der Speer ihm eine Wunde gestochen hat. Wenn ich das nicht kann, dann will ich es nicht glauben. Chambers schrieb auch etwas darüber und sagte, man kann in der christlichen Lehre alles wissen und doch Jesus nicht kennen. Ganz erstaunlich, dieser Thomas, der ja ein Bild für viele ist. Er war doch 3 Jahre mit Jesus unterwegs. Er hat doch alles gehört. Er hat doch gesehen die Kräfte, die von diesem Herrn ausgingen. Er hatte sogar auf dem Wege durch diese Zeit Jesus geglaubt. Er hat die Botschaft auch gehört. dass Jesus auferstehen würde. Aber die christliche Lehre macht noch nicht eine Beziehung zu Jesus. Wenn aber ein Mensch eine Lehre wichtiger nimmt als Jesus selbst und engen Kontakt mit ihm meidet, ist er in großer Gefahr. Die Frage, die hier Chambers aufwirft, habe ich etwas an Jesus in Zweifel gezogen, kann uns vielleicht auch betreffen. Zum Beispiel eine Erfahrung, die andere berichten, die ich aber noch nicht gemacht habe. Die anderen Jünger sagten ja zu Thomas, wir haben den Herrn gesehen. Aber Thomas zweifelte. Thomas brauchte eine persönliche Berührung mit Jesus. Chambers wollte auch hier zum Ausdruck bringen, es genügt nicht, etwas über Jesus gehört zu haben. Es genügt nicht, eine christliche Lehre vernommen zu haben, sondern wir müssen die Begegnung mit dem Heiland haben. Vorher war Thomas immer dabei. Er konnte Jesus sogar anfassen, aber sein Herz war nicht davon erfüllt. Allerdings machten die anderen Jünger auch eine wichtige Erfahrung, wie schlimm es sein kann und wie weh es tut, wenn man jemand überzeugen will von dem, was man erfahren hat, und es wird nicht geglaubt. Sie wurden gleichsam auch an ihren Unglauben erinnert, als Maria Magdalena kam und sagte, Herr ist auferstanden. Ach, das ist ein Märchen. Ja, sie wurden gleich selber mit in die Zange genommen. Liebe Geschwister, es geht uns doch auch oftmals so. Wir sollen neu aufstehen und sagen, der Herr ist da, das neue Leben ist da, die Furcht ist überwunden, die Grenzen zwischen Gott und uns sind niedergerissen. Wir haben einen lebendigen Gott. Wir haben einen lebendigen Christus, dem gegeben ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden und in unserem Leben. Wir sollen neu vertrauen, dass Gottes Wort uns persönlich meint und helfen will. Als Jesus nun 8 Tage nach dem ersten Begegnen mit den Jüngern wieder erschien, war ja auch Thomas dabei. Und wiederum sprach Jesus Friede. Friede, Friede sei mit euch. Er wusste um den Unglauben des Thomas. Aber das Wunderbare ist, er beschimpfte ihn nicht, sondern kam ihm entgegen. Bitte, Thomas, fass mich an. Komm, komm. Bitte, probiere es aus. Verlass dich auf mich. Hier sind meine Hände, hier ist meine Seite. Jesus macht ihnen keine Vorwürfe. Ist das nicht wunderbar? Er macht uns auch keine Vorwürfe, wenn wir zu ihm kommen. Ach, wo warst du denn so lange? Sondern komm doch endlich. Ich warte doch nur darauf, dass du kommst, will der Herr sagen. Mehr will ich ja gar nicht. Ich möchte dich beschenken mit meinem Frieden. Glaube doch alles, was ich dir gesagt habe. So hätte Jesus auch sagen können. Und der Herr sieht schon lange deine Verzagtheit. Er sieht schon lange deine Zweifel, deine vielen Bedenken, die dich ständig umkreisen. Das sieht der Herr. Und er will dir gar keine Vorwürfe machen, sondern er sagt, komm einfach, komm. Fass mich an im Glauben. Nimm mein Wort beim Wort. Auch diejenigen, die sich schämen über ihren Unglauben und sagen, ach, ich bin zu sündig, sind eingeladen, einfach zu kommen und Danke zu sagen. Das Doppelleben abzulegen. Halb dem menschlichen Leben, halb dem göttlichen. Der Name Thomas erinnert uns daran, dass auch wir geneigt sein können, nicht ganz dem Auferstehungsleben Jesu uns preiszugeben. Denn Thomas heißt ja Zwilling, Doppelleben, zweifaches Leben. Thomas fand sich immer zwischen Glauben und Verstehen. Er pendelte so hin und her. Was ich nicht verstehe, nehme ich nicht an. Ja, da gibt es etwas, was ich verstehe, das glaube ich auch. Er war ein Bild für die Menschen, die vieles in die Zukunft setzten. Gott ist Liebe, aber nicht jetzt. Gott ist die Wahrheit und sein Wort, aber nicht gerade jetzt für mich. Er ist Friede, aber nicht heute, sondern in Zukunft. Auferstehung von den Toten, ja, aber nicht jetzt. So wie einst Martha das sagte, als ihr Bruder Lazarus gestorben ist und Jesus sagte, er wird auferstehen. Ja, ja, das weiß ich. Am jüngsten Tag, aber nicht jetzt. Das ist das Doppelleben. Das sollen wir ablegen. Jetzt. Friede sei mit euch. Jetzt. Denn es heißt auch, in meine Hände habe ich dich gezeichnet. Ich halte dich fest. Du sollst bei mir bleiben. Und dann kam dieser dritte Punkt. Thomas war überführt. Er hat gemerkt, ja, das stimmt irgendwas nicht. Ich taumle hin und her. Mal glaube ich nicht. Wo gehöre ich eigentlich hin? Ich will jetzt entschieden sein. Und als Jesus ihm dieses Angebot machte, komm, fass mich doch an, sagte er nicht nur mein Herr, sondern auch mein Gott, mein Gott. Thomas wollte nicht nur sein äußeres Leben nach den Geboten Gottes ausgerichtet wissen, sondern auch inwendig dem neuen Leben aus Gott Raum geben. Mein Herr heißt ja, du hast das Sagen und was du sagst, das tue ich. Erinnern wir uns an diesen reichen Jüngling, der zu Jesus kam? Er kam mit dieser Frage, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben habe? Und der Herr Jesus sagt, na, dann wollen wir mal drüber reden, was du tun solltest. Kennst du die Gebote? Ja. Dann wurden die aufgezählt. Habe ich alles gemacht? Ich habe was alles getan. Du bist mein Herr. Aber dann hätte Jesus auch gleich noch sagen können, was später hier zum Tragen kam. Ich will aber auch dein Gott sein. Nicht nur Anweisungen geben, die du dann umsetzest, sondern ich will dein Gott sein. Und dein Gott heißt, ich will dein Herz haben, nicht nur deine Taten. Thomas hatte das verstanden. Mein Herr, ja, aber auch mein Gott. Mein Denken, meine Erkenntnisse, meine Beurteilung, meine Empfindung, meine Hoffnung, meine Möglichkeiten sollen alle unter deiner Führung sein. Ich will von dir geprägt sein. Du sollst mein Leben verändern. Sei mein Gott. Liebe Geschwister, das sollten auch wir ganz neu entdecken für uns. Dass Jesus nicht nur unser Herr ist, sondern unser Gott. Das heißt, er hat ein Besitzrecht auf die gesamte Person, die ich bin. Wie es Paulus auch den Gläubigen zu Korinth schreiben musste. die es wieder vergessen haben, und sagte: Wisst ihr denn gar nicht, dass ihr euch gar nicht mehr gehört? Jesus ist Gott und er hat ein Besitzrecht an euch. Der verändernde Glaube soll unser Herz erreichen, unser Herz bewegen. Wir brauchen auch diese Veränderung, damit Klage, Furcht von uns weichen. Alle Hindernisse, die in unserem Leben sich aufbäumen und wollen sich zwischen Gott und uns stellen, müssen niedergerissen bleiben. Denn wir sollen Zeugen sein des Friedens. So wie mich der Vater gesandt hat, sagt Jesus, so sende ich euch. Um diesen Frieden zu verkünden, der aus der Ewigkeit kommt, in euer Herz und wieder in die Ewigkeit zurückgeht. Denn wenn Jesus Christus wahrhaftig auferstanden ist vom Tode und unser Herr und unser Gott ist, können wir dies nicht mehr zurückhalten. Sondern so wie der Apostel Paulus es sagt, bewegt es dann uns zum Nächsten: Seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Seid niemand was schuldig. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt, der lebt im Frieden. Zieht an den Herrn Jesus Christus, so wird es auch gesagt. Shalom. Friede sei mit euch. Manfred Siebald hat das mal in einem Lied so dargestellt mit der Frage: Was ist das für ein Friede? Friede sei mit dir. Das ist der tiefe Friede, den wir nicht verstehen, der wie ein Strom in unser Leben fließt, der Wunden heilen kann, die wir nicht sehen, weil es Gottes Friede ist. Es ist der Friede Gottes, der in dir beginnen will. Du brauchst nicht lange, bis du es entdeckst. Was Gott in dich hineinlegt, bleibt nicht innen. Friede, der nach außen wächst. Und immer wieder der Refrain: Friede, Friede, Friede sei mit dir. Es ist nicht ein machbarer Friede von Menschen, sondern es ist der Friede Gottes, der höher ist als alles Denken, als alle Vernunft. Und dieser Friede soll uns bewahren davor, dass wir wieder in den Unfrieden fallen und wieder in das Abseits kommen, wo Gottes Stimme nicht mehr gehört wird. Friede, der höher ist als alle Vernunft. Darum sagte der Herr Jesus zu Thomas: Nun, sei gläubig und nicht ungläubig, denn selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Und in dem Frieden, in der Auferstehungskraft des Herrn Jesus stehen. Neue Freude, neues Hoffen, neue Kraft strömt auf dich ein. Strahlend liegt die Welt dir offen, denn die Liebe wartet dein. An des Heilands Hand geborgen gehst du sicher deinen Pfad, bis der Welten neuer Morgen sich mit ewiger Freude naht. So hat es Fritz Wolke mal zusammengefasst. Darum nehmt es einfach mit euch. Jesus spricht zu dir persönlich: Friede sei mit dir. Amen.